yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blackie, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Es ist Donnerstagabend, die Sonne ist noch nicht mal ganz untergegangen, es ist 9:30. Ich liebe das ja, wenn das so lange draußen hell ist. Ihr Lieben, wir haben heute mal wieder einen Gast, den ihr alle sehr liebt und ich besonders, nämlich Onkel André ist auf unserem Discord. André, schön, dass du da bist.
Hallo liebe Leute, was geht ab?
Unity. Ja. Das ging früher auch mal schneller und besser.
Muss ja, man reparieren.
Oh, jetzt kommt hier der Nostalgie-Flash, ne? Schön,
wunderbar, ja. Ein wunderschön.
Ja. Ihr Lieben, nach dem letzten Podcast gab es so Stimmen, so von wegen, oh, wir hören Stevino jetzt gar nicht mehr, der hält sich jetzt immer so zurück bei den Gästen und das ist doof. Von daher haben wir gesagt, wir machen einfach mal wieder einen Podcast, wo wir einen Gast haben, mit dem wir auch über Gott und die Welt reden können und so den auch jeder kennt bei uns. Und dann habe ich einfach mal den André angefragt und der André hat gesagt, ja klar, ich bin da. André, du bist ein bisschen zu spät gekommen, weil du wieder länger machen musstest bei deiner Arbeit. War das wieder so ein kannst du noch mal eben Ding oder?
Natürlich. ja, und wie du mich kennst, tue ich mich auch schwer damit, Nein zu sagen. Das ist leider nicht meine Stärke. Keine Ahnung. Heute war wieder so ein Tag. Da passieren dann viele Sachen auf einmal. Unter anderem Krankenwageneinsatz. Eine Dame ist leider gestürzt bei uns im Heim. Hat eine Kopfplatzwunde gehabt. Und natürlich, und das ist auch, glaube ich, alle, falls es hier Leute gibt, die in der Pflege arbeiten und das hören, es ist ungeschriebenes Gesetz, dass wenn du Leute ins Krankenhaus einweist, dass die kurz vor Dienstende wieder zurückkommen. Und heißt, man muss den ganzen Kram dann einmal mit nochmal wieder abwickeln, die Leute wieder aufnehmen, einmal gucken, ob es denen soweit gut geht oder nicht gut geht. Mal hoffen, dass überhaupt ein Krankenhausbericht mitgekommen ist, in dem Fall natürlich auch nicht. Heißt, du musst einfach mal hoffen, dass du irgendwas findest, was sie vielleicht gemacht haben oder auch nicht.
Und okay. Keine 10 Sekunden hier im Podcast sind und André schon wieder seinen Alltag irgendwie im Altersheim ausrollt. Dennis, du bist auch da. Schön, dass du auch da bist, mein Lieber.
Wie geht's dir? Hallo, mir geht's ganz gut. Vatertag gehabt, ne? War sehr anstrengend.
Aber eigentlich ist es doch ein Tag für dich, der sollte doch gar nicht anstrengend sein.
Meine Eltern sind heute bei uns vorbeigekommen und haben sich quasi eingeladen in der Hinsicht, dass mein Vater, das ist halt die Art und Weise, wie er Liebe zeigt, der meinte, wir streichen heute die Wohnung. Ich so, ja, aber ich will frei haben. Nein, wir streichen heute die Wohnung. Und dann wird sich beschwert, warum ist die Wohnung jetzt vollgestellt, wenn wir die Möbel verrücken? Und warum lebst du dein Leben nicht genau so, wie ich das sage? Ja, es tut mir leid, Papa. Es war eine Erfahrung, ne?
Na, super. Ja, bei mir war es so, Vatertag, ne? Onkel André hat hoffentlich auch bei seinem Papa heute angerufen und gesagt, Papa, schön, dass es dich gibt.
Pass auf, ja. Ich muss das leider per WhatsApp machen, weil ich natürlich viel zu spät dran gedacht habe. Mhm. Ich hab ihm ein echt cooles Bild von uns aus dem gemeinsamen Urlaub geschickt. Hab geschrieben, Moin Papa, alles Gute zum Vatertag und danke für alles, was du jemals für mich getan hast, weil ich ja so ein Süßen bin.
Du bist echt süß.
Es kam zurück und ich, ohne Smileys oder sonst was, Dankeschön, Punkt, gern geschehen. Liebe im Hause, Pate.
Gern geschehen, ist auch so trocken.
Oder?
Ja, stürm mich nicht, ich mach grad was Wichtiges, André.
Ja. Aber dadurch, dass du meinen Vater ja auch kennst, es passt leider zu 100% zu ihm.
Ja, aber er ist ein feiner Kerl, genauso wie sein Sohn.
100%.
Ja. Ich muss sagen, ich habe heute einen ruhigen gemacht. Mich hat Leo aber auch heute Morgen aus dem Bett geklingelt, per WhatsApp-Anruf, per Videocall. Hab mir auch alles Gute gewünscht. Ich hatte ihn gestern und hab ihn morgen und übers Wochenende. Von daher, ja, er hat mir einen ganz tollen Kalender gebastelt, wo ich jeden Tag ein Türchen aufmachen soll. hat er in der Schule gebastelt. Und in dem ersten Türchen waren ich und er Arm in Arm. Hat er gut gemalt. Habe ich mich gefreut. Ja. Ich kriege halt die besten Geschenke zum Vatertag, ne, ihr Loser.
Schönes Geschenk.
Ja, ja.
Tja. Ich habe von meiner Ältesten ein Bild gemalt bekommen, wie ich auf Toilette sitze. Das fand sie sehr lustig.
Ja.
Ich verbringe da viel Zeit.
Ist ja auch
und
so, ne?
Meine Frau hat mir, die hat geslayt, die hat mir ein ganz neues Outfit geschenkt. Das passt wunderbar zu meinem generellen Stil. Parfüm, neue Brieftasche, also neues Portemonnaie. Oh, ich bin so happy.
Die Frage ist, was hast du mir zum Muttertag geschenkt?
Hattest du Geburtstag oder warum?
Nee, wir feiern vielleicht immer alles ein bisschen größer und so weiter. Also war einfach schön. Ich habe mich sehr gefreut.
Freut mich für
Frühstück
dich.
Gemacht bekommen. Hat sie geil gemacht.
Gut. War Blowjob und Schnitzeltag, sagst du?
So in etwa. Ein geiler Tag. Ich bin sehr happy.
André.
Das ist die Hauptsache.
Wenn du hier zu Gast bist, musst du natürlich auch ein bisschen was erzählen. Du bist ja nicht so oft hier. HSV, habe ich gedacht, holt am Ende nicht mehr viel. Haben sie dann doch, überraschenderweise, ich habe die schon also ich hätte nicht gedacht, sie absteigen oder so, aber ich habe gedacht, die lassen die Saison so entspannt ausklingen. Einfach mal in Frankfurt gewonnen, einfach mal Freiburg geschlagen, hätte ich alles nicht mit gerechnet. Und dadurch am Ende vor Werder Bremen gelandet, die ja mit Ach und Krach irgendwie die Saison zu Ende bekommen haben, André. Wie lautet denn dein Resümee und dein Fazit, was die gefühlt erste Saison seit immer in der ersten Liga wieder angeht?
Als Verein, der die erste Liga nicht gewohnt ist, sagen wir mal.
Also, ich war Anfang der Saison super skeptisch, nachdem wir hatten ja einen riesen Kaderumbruch. Plus die Systemumstellung. Und als Außenstehender habe ich es einfach wirklich bis zum Ende nicht geschnallt, warum wir unseren doch erfolgreichen Fußball der zweiten Liga so gar nicht versuchen, in die erste Liga mitzunehmen. Vor allem, weil ich so das Gefühl hatte, dass wir einer der ersten Clubs sind, die aufsteigen und mal alles auf 180 umdrehen. Was ja auch am Anfang, vor allem in den Testspielen etc., so gar nicht gefruchtet hat. Also wir sind ja von Niederlage zu Niederlage eigentlich gesprungen. Und ich glaube, denn sind halt zwei bzw. drei ganz wichtige Sachen passiert. Die überraschende Leihe von Luka Vucevic, die einfach, also das aufgrund der Geschichte des Namens Vucevic, sowie was der Typ an Leistung auch wirklich über die Saison gezeigt hat. Und ich bin nach wie vor der Meinung, das wird der erste Verteidigertransfer, der über 100 Millionen über die Runden machen wird. Also der ist 19 Jahre und hat einfach mal die komplette Liga dominiert. Das muss man, glaube ich,
nahtlos. Er hat euch wirklich krass gecarried zusammen mit eurem, wie heißt der, Mittelfeldregisseur, ne?
Genau. Und dann zweites Ding, Fabio Vieira, der einfach kreativmäßig abgeliefert hat, ohne, glaube ich, irgendeinen Zweifel daran zu lassen, dass der Typ einen Stempel von, ich glaube, seine eigentliche Ausstiegsklausel sind 25 Millionen oder Kaufoptionen, dass er die durchaus wahrscheinlich, vor allem in der englischen Liga, mehr als berechtigt hat. Der HSV ist ja gerade am Versuchen, ob er die Kaufoption irgendwie runterdrücken kann. Wäre natürlich ein extrem wichtiger Transfer für fürs nächste Jahr.
Aber will er denn auch zum HSV?
Er würde gerne bleiben, zumindest das, was man raushört. Ich meine, bei Arsenal ist er halt nie glücklich geworden. Ich glaube auch nicht, dass das ein Fußballer für die englische Liga ist, weil da doch ein bisschen mehr geholzt wird. Und ich glaube, das ist das Einzige, was ich dem ankreide, dass der halt schon oft auf dem Boden lag und theatralisch war. Und ich glaube, damit kommst du in England halt gar nicht weit. Ich glaube, der würde gut in die Bundesliga passen. Das heißt, das wäre meine große Hoffnung fürs nächste Jahr. Und dann muss ich sagen, habe ich mich gedanklich auf jeden Fall darauf eingestellt, dass wir Abstiegskandidat sein könnten, beziehungsweise vor allem, als ich den Spielplan damals gesehen habe, dachte ich, boah, Alter, am letzten Spieltag in Leverkusen das Ding eventuell erst retten können. Also, ne, das wird auf jeden Fall nichts. Ich bin äußerst positiv überrascht. Ich glaube, die Ausreißer, die wir hatten, was Niederlagen anging, ich glaube, am schmerzhaftesten Pauli-Niederlage am zweiten Spieltag plus die Derby-Niederlage Bremen vor drei Wochen.
Mhm. Aber die haben wir auch so, also jetzt mal ganz unabhängig, ne? Die haben wir so dringend gebraucht, weil ohne diesen Sieg und den Sieg in Wolfsburg wären wir halt abgestiegen, ne?
Ja, genau, das glaube ich auch, dass das am Ende des Tages euch gerettet hat. Das habe ich auch vorm Spieltag, vorm Nordderby damals gesagt, wer das Ding gewinnt, ist safe durch, meiner Meinung nach, weil es so oder so Push gibt, dass wir danach noch in Frankfurt und in vor allem gegen Freiburg punkten. Ja. Frankfurt habe ich ehrlicherweise sogar mit einem Punkt gerechnet, weil der Trainer da einfach Arsch ist.
Ja, scheint so, ne?
Aber Freiburg fand ich, auch wenn das natürlich, jetzt haben viele danach ja auch gesagt, ja,
da ist die Luft ein bisschen raus.
Gegen eine Mannschaft mit einer Doppelbelastung. Ich glaube, Julian Schuster ist keiner, der, also die haben schon ihre Start-Startelf spielen.
Ja, vor allen Dingen für die ging es ja auch noch um was. Ist ja nicht so, dass sie, genau. Also die spielen ja noch um die internationalen Plätze mit, die konnten nicht abschenken.
Ja, und ich bleibe dabei, ich habe das Spiel logischerweise wieder live im Stadion verfolgt. Wir waren mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar besser als Freiburg. Und sind meiner Meinung nach auch deutlich verdient als Sieger vom Platz gegangen. Mit einem glücklichen Freistoßtor von Vuskovic, was aber tatsächlich den Spieltag perfekt gemacht hat als Abschiedsgeschenk, dass der Typ den nochmal mit so einem Scheißtor irgendwie trifft. Aber all in all bin ich mehr als zufrieden. Ich bin vor allem zufrieden über, dass dieser Zusammenschluss, den die Fans, die Mannschaft, die Funktionäre beim HSV, also alles, was wir uns in der zweiten Liga erarbeitet haben, was man meiner Meinung nach selbst als Nicht-HSV-Fan anerkennen muss, dass da auf jeden Fall was gewachsen ist, dass das selbst mit einer Niederlagenserie und sowas nicht eingebrochen ist. Also ich glaube, der HSV hat dieses, oder was heißt ich glaube, der HSV hat dieses Jahr den eigenen Vereinsrekord gebrochen, in dem jedes Spiel ausverkauft war. Und ich glaube, wir haben sind Stand jetzt Platz 1 der Auswärtsfahrertabelle, was die Fans angeht.
Ich sag das ja immer wieder, ne? Selbst als Werder-Fan und als HSV-Hasser, möchte ich fast sagen, die Fans, es ist eigentlich echt das, das ist der größte, der große Rückhalt und das größte Plus des Vereins, weil die Fans sind der Wahnsinn. Leider gibt es auch ziemlich viele Idioten bei euch, wenn ich die Bilder irgendwie aus dem Weserstadion mir angucke, wo unser Klo angezündet wurde und so. Also ihr habt auch ein paar Spinner dabei, aber grundsätzlich ist die Euphorie der Fans echt stark. Das muss ich neidlos anerkennen als Werder-Fan. Ja,
ja, also ich glaube, das Problem da ist, du hast A, in jedem Verein Vollidioten, leider Gottes. Das in Bremen ist natürlich auf einer anderen Weise, und das muss man auch kritisieren, anders eskaliert. Es hat sich jetzt aber auch schon ein bisschen rauskristallisiert, dass das eben nicht die aktive Fanszene war, die dafür gesorgt hat, sondern eher so Anwärter, die gerne bei den Ultras dabei sein wollen und so, sich so ein bisschen beweisen wollten, was natürlich eine mega Scheißaktion ist. Also selbst die Ultras haben diese Aktion danach kritisiert, zumindest in inneren Kreisen. Ich höre so ein, zwei HSV-Podcasts, wo wirklich auch interner, so ein bisschen ohne Namen zu nennen, aber preisgegeben werden, und dem glaube ich auch tatsächlich. Aber ja, die Bilder aus Bremen sind natürlich völlig schwachsinnig. Ich fand es ein bisschen übertrieben, als dann gesagt worden ist, jo, das ist ein Mordanschlag gewesen und sowas. Also ich weiß, dass da sind noch Leute reingerannt, um zu gucken, ob da Leute drin waren. Und so dumm es klingt, aber die Toiletten wurden angezündet, als da keiner mehr drin war. Was das Ganze nicht relativieren soll, ist immer noch scheiße.
Ja.
Aber all in all bin ich wirklich extrem.
Aber es war ein geiles Derby, beide mit geilen, wie heißt es, Choreos, geile Stimmung, hat einfach Spaß gemacht. Und ich war ja lange jemand, der gesagt hat, ich brauche das Derby nicht. Von mir aus kann der HSV bitte in der zweiten Liga bleiben, damit ich safe bin von meinen Schülern. Aber also beide Derbys waren richtig geil, haben richtig viel Spaß gemacht.
Ja.
Im Hinspiel hatte ich das Gefühl, dass wir so ein bisschen benachteiligt worden sind im Rückspiel mit den Karten gegen euch. Ne, die rote Karte ist keine muss man geben Karte, sondern kann man geben. Also es gleicht sich dann in so einer Saison aus. Und beide Nordderbys haben extrem viel Spaß gemacht. Das war richtig geil. Also von daher ist schon gut, dass ihr wieder in der ersten Liga seid. Du wolltest gerade noch mal das Fazit ausholen, glaube ich.
Ja, genau. Also ich glaube, mein Saisonfazit, also wenn ich dem Ganzen Schulnoten geben würde, würde ich sagen, das war eine souveräne 3+, wenn nicht sogar eine 2- für die Verhältnisse, mit denen wir in die erste Liga wieder gekommen sind. Ich glaube, wir haben wirklich das Maximum rausgeholt, was jetzt so drin war. Es ist jetzt, glaube ich, wichtig, da anzuknüpfen, und ich will jetzt nicht sagen, wir müssen international nächstes Jahr angreifen, aber der nächste Schritt muss sein, dass man gefestigtes Mittelfeld ist. Dass man, also gut, jetzt waren wir 2 Spieltage vor Schluss gesichert. Das muss meiner Meinung nach jetzt nach oben gestockt werden. Wir haben jetzt eine, finde ich, extrem interessante Personalentscheidung getroffen, indem wir Katlin Krüger als Sportvorständin von Bayern geholt haben, beziehungsweise bei uns als Sportvorständin vorgestellt haben, die hat bei Bayern 17 Jahre lang irgendwie im Hintergrund gearbeitet hat. Also es ist so geil, was in manchen HSV-Foren zu lesen ist. Und dann hörst du natürlich jetzt, oh, eine Frau, bla, also so richtig geilen Männer-Talk teilweise. Und ich habe gesagt, wenn man die Vita von der ohne einen Namen davor packt, würden sehr viele sagen, Alter, was ein krasser Lebenslauf so. Und dann siehst du ein Frauenbild dazu und denkst dir, ja, okay, aber so viel ist es ja doch nicht wert. Also die hat schon echt was auf dem Kerbholz. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die beim HSV bewirken kann. Und ja, aber
ich... Bist du wirklich so, also es ist ja so typisch HSV-Ding irgendwie, ja, jetzt muss es nächste Saison besser werden. Statistisch gesehen ist ja die zweite Saison als Aufsteiger schwieriger als die erste, weil du ja deine Leistung quasi bestätigen musst, ne? Ihr habt da...
Du verlierst Vuskovic.
Genau, und du weißt nicht, ob eure Neuverpflichtungen wieder so einschlagen wie im letzten Jahr, sieht man ja an uns. Wir haben da größtenteils Mist ausgeliehen, bis auf ein, zwei Ausnahmen vielleicht. Und wie wollt ihr diese Lücken füllen, ne? Also ich wäre da erstmal ganz vorsichtig. Und wenn ich du wäre, würde ich sagen, am liebsten erstmal wieder so eine Saison und erstmal die Klasse erhalten, ne? Das muss ja.
Nee? Ja, genau. Also ich meine nur, der Anspruch sollte jetzt sein, dass man jetzt nicht darauf hinarbeitet, wieder rein den Klassenerhalt. Also ich finde, wir sollten nicht tief stapeln und sagen, oh, Hauptsache nicht absteigen nächstes Jahr, sondern ich würde mir schon wünschen, dass man einfach sagt, okay, nächstes Mal nicht zwei Tage vor Saisonende, sondern vier Spieltage vor Saisonende. Also ich möchte einfach, dass an den Spielen gearbeitet wird, nämlich Auswärtsspiel Leipzig, wo Hamburg hätte locker gewinnen müssen, aber wir einfach zu dumm waren. Und da fehlt mir zum Beispiel, wo Glatzel, warum auch immer, diese Saison kaum berücksichtigt wurde, das weiß, glaube ich, nur Merlin Polzin. Aber wir müssen nächstes Jahr einen vernünftigen Zweitstürmer und oder Startelfstürmer haben. Wir konnten, also Königsdörfer in der Sturmspitze war eine Vollkatastrophe. Was auch immer uns geritten hat, Sabbelkopf Paulsen bei uns zu integrieren. Da sage ich, wenn wir einen vernünftigen Stürmer haben, gewinnen wir manche Spiele, die wir jetzt diese Saison verloren haben. Als Beispiel. Aber natürlich bleibe ich demütig und sage auch, ohne Vuskovic wird es vor allem interessant.
Die Lücke wird die schwerste sein. Ich höre so ein bisschen raus, irgendwie, das sind so Dinge, die man natürlich als neutraler Fußballfan, der jetzt nicht so in der HSV-Sache drin ist, nicht hört, irgendwie mit Sabbelkopf, Paulsen und so weiter. Und ich habe da auch die ein oder andere Kritik an Merlin Polzin rausgehört, der ja für euch eigentlich ein riesen Glücksfall ist. Bono ist jemand, der ist jetzt gerade hier im Channel, aber der ist gerade essen. Der das sehr gut analysiert hat und ja auch einen unglaublichen Fußballsachverstand hat und gesagt hat irgendwie, ja, anfangs, das System, was sie anfangs gespielt haben, damit wären die abgestiegen, aber Polzin hat erkannt, dass das nicht funktioniert und hat dann irgendwie die neuen Leute integriert und die Taktik und die ganze Spielidee umgestellt und seitdem haben die dann gewonnen. Also ich glaube, dass ihr sehr viel Glück mit eurem Trainer habt, ehrlich gesagt, so Außenlinie betrachtet.
Ich würde mit Polzin für 5 Jahre verlängern, wenn ich könnte. Das ist und bleibt für uns dieses ganze Trio, was wir haben. Also, was finde ich schon fast schon einmalig ist in der Bundesliga, ist, Polzin redet ja nicht von sich als Trainer, sondern er redet immer von dem Trio als Trainer. Das heißt, wir haben ja Loïc Favre, der gerade von Borussia Dortmund ja umworben ist für deren U-Mannschaften. Und jetzt komme ich auf seinen Namen nicht. Richie. Ich kenne ihn nur
als Richie.
Nee. Holz.
Nee.
Warte. Ist ja auch wurscht. Also ich werfe keinen Stein, weil ich vergesse auch immer alles. Ist okay.
Genau. Auf jeden Fall. Richard Krohn, so, sorry. Ja. Auf jeden Fall, dieses Trio, so wie es gerade ist, hat beim HSV eine ganz wichtige Sache geschaffen. Und das ist, dass sich, glaube ich, die Spieler mit dem Verein komplett verbunden fühlen. Es ist wieder zu einer Sache geworden. Spieler sind stolz darauf, die HSV-Raute zu tragen. Und nicht, beim HSV kann man möglichst viel Kohle holen. Das waren ja auch die Jahre, weswegen der HSV am Ende des Tages wahrscheinlich auch abgestiegen ist. Dass du mehr große Namen geholt hast, die einfach nur dickes Geld verdient haben, aber letztendlich sich nicht für so einen Verein aufgeopfert haben. Denn bin ich voll und ganz bei Bono, wenn das seine Aussage war. Polzin hat jetzt gegen Ende Es gab ein ganz geiles Video vom HSV, wo das Trainerteam die Saison analysiert hat, Spiel zu Spiel. Und auch da ganz klar gesagt hat, jeder Spieler musste lernen, verteidigen ist wichtiger als Angriff. Vor allem in der Bundesliga, vor allem gegen große Mannschaften, wo du wahrscheinlich eh wenig Torchancen hast, aber du darfst auch nicht viele Torchancen dem Gegner geben. Und da bleibe ich, also das rechne ich Polzin extrem hoch an, dass er also als Fan war das manchmal so ein gefühlt stures Verhalten, was er an den Tag gelegt hat. Aber für den HSV war es das Wichtigste, dass er das System so beibehalten hat und jedem Spieler eingeflößt hat, das ist deine neue Rolle, so müssen wir spielen. Und das hat ja, deswegen sind wir jetzt noch in der Klasse. Also das sehe ich genauso. Als Außenstehender ist, glaube ich, für kein HSV-Fan verständlich, warum Robert Glatzel so oft nicht gespielt hat, weil er wäre eine er hat es ja immer betont mit ein Ransford Königsdörfer ist der bessere Anlaufspieler mit mehr Tempo. Ein Königsdörfer, also wir hätten teilweise auch mit 10 Leuten spielen können, weil wir dadurch keine Räume eng gemacht haben. Und ein Glatzel ist ja jetzt keiner, der mit einem Gehstock auf dem Platz rumläuft. Auch der hat ja in den Spielen, wo er gespielt hat, hat er ja auch angelaufen. Und da sind wir auch zu Toren gekommen. Und vor allem ist es mit Glatzel, der einen Ball auch mal festmacht, immer gefährlicher. Gegen Bremen bestes Beispiel. Ich würde behaupten, hätten wir gegen euch ohne Glatzel gespielt, hätten wir 3-0 verloren, vielleicht noch höher, weil wir überhaupt gar keine Bälle festgemacht haben.
Das war Tor, auch ein Tor, alter Schwede. Der hat das Ding ja fast durchs Tor durchgeschossen. Ey.
Genau, das Tor, was er macht, so keiner zieht aus der Position ab. Ein Königsdörfer vertändelt leider. Also ein Königsdörfer war halt diese Saison extrem unglücklich. Das muss man auch sagen. In der zweiten Liga hat er besser funktioniert. Ich bleib aber auch bei der Meinung, ein Königsdörfer ist für mich ein Flügelspieler und der dadurch seine Laufstärke auch in die Sturmspitze viel, viel besser zum Einsatz bringt, wenn er vor ihm jemanden hat. In der zweiten Liga war es ein Selke, der die Bälle festgemacht hat und Spieler gebunden hat. In der ersten Liga hätte es ein Glatzel sein können, meiner Meinung nach. Viel zu selten. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ein Paulsen, klar, Verletzungspech, hat das wichtigste Tor der Saison trotzdem für uns geschossen, indem er gegen Bremen das 3-2 geschossen hat.
Sauerei.
Genau, aber danach war es halt wahrscheinlich ein Spieler, der für die Mannschaft vielleicht wirklich extrem wichtig war, weil der einfach mit Erfahrung sowas glänzen konnte und dann auch jungen Spielern was mitgeben konnte. Das ist auch das, was du von anderen Spielern immer rausgehört hast in Interviews. Aber rein, er hat halt diese Saison kaum mitwirken können. So, denn der Transferflop des Sommers wird Damian Downs gewesen sein beim HSV.
Oh ja, das ist krass, ne? Den wollten wir ja auch eigentlich haben. Das ist ja lustig eigentlich.
Ja,
ne?
Und da verstehe ich halt auch nicht, wie du einen Downs dem Glatzel jedes Mal vorsetzen konntest. Also, ich habe es nicht begriffen. Weil auch mit dem Downs gegen Dortmund war es das perfekte Beispiel. Die Wechsel, die Polzin da gemacht hat, und da bleibe ich auch bei der Meinung, da hat sich Polzin vercoacht, indem er einfach Leute wie Downs und sowas reingebracht hat. Und wir verlieren das Spiel noch am Ende mit 3-2. Das ist echt. Und also gegen Dortmund habe ich eh nie Punkte eingeplant. Aber es ist umso ärgerlicher, wenn du ein geiles Auswärtsspiel machst, 2-0 führst und holst Dortmund automatisch zurück. Ich war damals ja mit im Stadion, weil ich wollte einmal diese gelbe Wand so ein bisschen miterleben. Also ich habe ehrlich gesagt, nach dem 2-0 dachte ich so, ja, alles klar, gelbe Wand am Arsch, da kommt ja gar nichts, die sind dann auch mal impliziert. Er ist halt so, ne? Und dann habe ich sie aber, als das 2-2 gefallen ist, dachte ich, alles klar, so eine Wand erschlägt dich halt doch mal als gegnerische Mannschaft. Aber bis zum 2-0 dachte ich, ja, alles klar, wir spielen hier auch gegen TSV Alemannia Aachen, oder hast du nicht gesehen? Die werden genauso laut sein.
Ja, ja. Keine Ahnung, Dortmund ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Auch da hat Bono ja mit seinem Sachverstand irgendwie eine klare Meinung zu dem Antifußball, den Kovac spielen lässt. Aber trotzdem, man muss zum BVB sagen, die sind sehr entspannt Vizemeister geworden, trotz der Tatsache, dass sie nicht so konstant waren. Aber irgendwie haben sie sich irgendwann 1-0 oder wir gegen euch ein 3-2 errumpelt. Papa, wir wollen aber nicht nur die ganze Zeit über Fußball reden, weil ich weiß, dass der ein oder andere schon eingepennt ist, weil das ist immer so, wenn wir so intensiv über Fußball lange reden. Deshalb kürzen wir das einfach jetzt ab. Tolle Saison von HSV, muss man einfach so sagen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich bin auch sehr gespannt, wie es nächste Saison läuft, wenn ihr eure Leistungsträger verliert. Und wenn ihr dann, ob ihr dann trotzdem im Mittelfeld euch halten könnt oder ob ihr mit uns ganz unten seid, weil eine große Werder-Zukunft sehe ich aktuell nicht unter der aktuellen Konstellation. Heute Weiser, wurde gesagt, gibt schon Gerüchte, Weiser und Ja, da konnten sich nicht einigen. Ich habe ja noch aus Spaß gesagt, nach dem Weise-Interview in der Saison irgendwie so, jetzt wird Clemens Fritz ihn auch noch rausekeln und genauso ist es gekommen. Verlieren wir unseren besten Fußballer in der Mannschaft, super. Dann haben wir einen Zweitligatrainer, irgendwie haben einen Drittliga, was für ein Roller Clemens Fritz, Sportchef. Also für Werder sehe ich nicht viel Möglichkeiten, nächste Saison nicht gegen den Abstieg zu spielen. Und es sei denn, wir machen mega Transfers, das glaube ich aber nicht.
Heißt das, Julian Brandt kommt, ne? Seit 3-4 Tagen wird es ja immer konkreter und die Prozente erhöhen sich ja überall auf Transfermarkt.de und so. Und dann haben wir ja diesen, was ist es, spanisch-französischen Stürmer mit 15 Scorern oder was geholt jetzt?
Da hat der HSV auch dran.
Genau.
Ja, muss mal gucken, ne? Aber ja.
Muss mal gucken. Aber basierend darauf, was Clemens Fritz in 2 Jahren geleistet hat, gehe ich nicht davon aus, dass das funktioniert.
Und vor allen Dingen, das Ding ist ja, es ging schon wieder ein Gerücht durchs Internet, dass er bei dem Transfer Brutto und Netto verwechselt hat. Hast du
das
auch gesehen?
Ja, das habe ich auch gesehen, aber das ist wohl ein Meme. Das ist wohl ein Meme. Also,
ja, da, aber ganz ehrlich, man traut es ihm zu, das ist das Schlimmste.
Das ist wie mit dieser Trump-Bubble, wir haben es ja schon mal gesagt. Ne? Ich kann das nicht mehr unterscheiden und das sagt alles aus, was man sagen muss.
Also alles, was wo André gerade gesagt hat, irgendwie das, was wir in der zweiten Liga uns aufgebaut haben, das ist so bitter als Werder-Fan, weil alles, was wir uns aufgebaut haben unter Ole Werner, dass wir wirklich 3 Jahre lang mit dem Abstieg nichts zu tun hatten, immer eher Richtung internationale Plätze, uns letztes Jahr fast qualifiziert hätten. Und dann ist alles innerhalb von 3 Monaten oder so, wird das niedergerissen irgendwie von einer inkompetenten sportlichen Leitung. Das tut halt doppelt weh, ne? Und wie gesagt, also mein Szenario ist irgendwie, Fritz hat schon gesagt, aber Jobgarantie für Daniel Thun.
Oh, hast du das Thune-Interview gesehen, wo der Sky-Reporter ihn dann fragt, ja, du hast ja jetzt Jobsicherheit. Und er so, ja, wir haben ja jetzt einen frühzeitigen Klassenerhalt. Ich denke, ich habe mir das auch verdient. 70% Loss-Rate.
Ja,
ich denke, ich habe mir das
am verdient. Am Arsch. Ja, ich hab's ja, es könnte ja schon wieder enragen deshalb, ne, weil irgendwie er quasi das System von Horst Steffen weitergespielt hat, nur in Scheiße. Dass wir überhaupt damit die Klasse gehalten haben, ist eigentlich das größte Werder-Wunder aller Zeiten.
Das ist halt aber das Unvermögen der anderen, ne?
Das Problem ist halt, genau, also wir mit 32 Punkten wärst du sonst nicht gerettet. Also nee. Die anderen sind einfach super schlecht, diese Saison.
Als würden wir morgen Punkte machen,
ne? Ja, genau. Also, wir werden sehr schnell, meine Voraussage jetzt, ne, man weiß nie, was passiert an Transfers und so, aber meiner Ansicht nach werden wir wieder unten drin sein, relativ schnell der Saison. Und dann wird, ich sag mal so, Hälfte Hinrunde oder so wird Thune gehen. Und dann, ja, haben wir den Schlamassel. Also wie hat früher Uwe Seeler immer gesagt, ich habe Angst um meinen HSV oder ich mache mir wirklich Sorgen um meinen HSV. Ja. Bei mir ist es, mit Werder ist es jetzt ganz genauso. Also ich sehe da kein Schein am Horizont, ehrlich gesagt, für die nächste Saison. Jetzt.
Stay muss gehen, nehme ich mal an. Ne? Den werden wir verlieren, weil wir das Geld brauchen.
Also heute Backhaus und Koulibaly sind wohl die gehen. Backhaus
hätte ich auch nicht gedacht, dass ihr den halten könnt.
15 Millionen werden da kolportiert aktuell. Newcastle ist dran, Freiburg ist dran. Und ja, über Koulibaly brauchen wir nicht reden. Und dann müssten wir keinen weiteren mehr abgeben erstmal. Ne?
Ja,
und Stage,
ja, das ist der Orge. Die Frage ist, müssten und wer möchte aber gehen, ne?
Ja, genau. Ja,
genau.
Weißt du nicht. Also wir mal gucken.
Das wird beim HSV, glaube ich, auch noch. Also diese 0,001% schon bei Vuskovic, ne, halt, also so unrealistisch das ist, so größer ist ja dieser Traum, dass irgendwie das noch machbar gemacht, weil die einzige Hoffnung liegt ja echt nur bei ihm, der sagt, er will unbedingt mit seinem Bruder eine Saison Fußball spielen. Und jetzt habe ich 2 Optionen. Entweder irgendwer kauft unseren Vuskovic für 100 Millionen oder der Verein, der sich Luca holt, lässt den noch irgendwie ein halbes Jahr bei uns spielen oder so. Gibbs hab's leider auch aufgegeben. Ich habe bei seiner Auswechslung ehrlicherweise übrigens im Stadion fast geheult.
Kann ich verstehen. Der hat eine bombastische Saison gespielt. Das ist einer der ganz großen Gewinner. Meiner Ansicht nach müsste der auch ins Team der Saison, weil der diesen Verein gecarried hat teilweise.
Locker.
Wahnsinn.
Und das ist das erste Mal, dass ich wirklich mit Vieira ehrlicherweise zusammen, aber bei Vuskovic halt noch mal ein bisschen mehr, dieses Never Fall in Love with a Lone Player Und dann das Interview von ihm, wo er gesagt hat, ich habe mich ein bisschen zu sehr in den HSV verliebt. Ich kriege Pipi nochmal in die Augen.
Ja, verstehe ich.
Aber trotzdem allgemein, Fazit auch dazu, ich bin sehr auf Transfersommer Bundesliga allgemein wieder sehr gespannt.
Ich auch, ich bin auch gespannt. In
Hamburg, sehr interessant. Dann hoffen wir natürlich, kurz mal, letztes Thema Fußball.
Ja.
Prediction, letzter Spieltag, Abstiegskonferenz.
Wusste ich, dass du das sagst. Pauli geht sicher runter.
Ja!
Ich glaube, ich liebe Pauli, ne? Weiß ja. Aber ich glaube, dass es Wolfsburg und Heidenheim untereinander ausmachen. Und da muss Heidenheim, glaube ich, 3 Tore aufholen. Von daher glaube ich ehrlich gesagt, dass Wolfsburg Relegation spielen darf. Leider.
Ist es nicht. Also, meine Wunschvorstellung ist.
Warte mal. Du musst selbst überlegen jetzt.
Ja, Heidenheim gewinnt, Pauli gewinnt. Aber
Heidenheim gewinnt und Pauli und Wolfsburg spielen unentschieden. Das ist Heidenheim durch, Wolfsburg und Pauli steigen direkt ab.
Wie gesagt, die sind alle 3 Punkte gleich, ne? Und Pauli und Heidenheim.
Pauli und Wolfsburg spielen am letzten Spieltag gegeneinander.
Ja, das weiß ich. Aber pass auf, wenn Heidenheim hoch gegen Mainz gewinnt, ne? Könnte da auch einer gewinnen von den beiden, dann wäre Mainz trotzdem in der Relegation, ne?
Das stimmt.
Aber Wolfsburg hat leider 3 Tore Vorsprung, also es sollte nicht Wolfsburg sein, die gewinnen.
Nee, genau. Also. Aber geile Vorstellung, wäre Pauli, Wolfsburg unentschieden, Heidenheim holt was. Und aktuell sehe ich eher Heidenheim in der Rolle, dass die auf
jeden Fall. Und dann Relegation gegen Hannover wahrscheinlich, ne?
Ja, wird auch interessant. Aber wichtig ist nur Pauli und Wolfsburg.
Aber stell mal vor, Wolfsburg gegen Hannover hätte auch was, ne? Niedersachsen-Duell.
Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, in der Relegation kriegt Wolfsburg das Stadion voll.
Nee, natürlich nicht.
Von daher.
Ja. Ja, das ist auch so das Spannendste jetzt irgendwie am letzten Spieltag. Naja, okay, für die Vereine, die es betrifft, da oben, internationaler Wettbewerb vielleicht noch, aber ansonsten gucken alle auf das Abstiegsduell, ne?
Ich sag, da gibt's auch wieder eine gesonderte Konferenz. Ich hoffe es zumindest.
Ja, vielleicht überrascht auch, also die letzten Spiele hat ja St. Pauli unterirdisch gespielt. Von daher würde ich sagen, Kacke. St. Pauli geht sicher runter. Und dann hau ich auch noch, dass die irgendein Virus haben in der Mannschaft und die halbe Mannschaft irgendwie raus ist. Also es würde mich sehr wundern, wenn die irgendwas reißen. Leider. Ja. Also mein Tipp ist, Wolfsburg kommt Relegation. Und die würde man am liebsten wegsehen, wenn man ehrlich ist, ne?
Naja, ich schon Pauli und Wolfsburg, aber das wäre so geil, wenn Heidenheim das noch schafft, bin ich ganz ehrlich.
Ja, gönnt man irgendwie Heidenheim, ne? Die waren ja wirklich abgeschlagen. Wahnsinn, was die für eine Aufholjagd gemacht haben. Ja.
So, gut, aber das soll Fußball gewesen sein. Entschuldigung. Genau.
Wir haben jetzt eine halbe Stunde Fußball geredet, die Leute sind wahrscheinlich schon ausgestiegen. Egal, wir reden einfach weiter. André, wie sieht's aus in deinem Karriereweg? Das interessiert uns ja immer so ein bisschen, weil du sinnbildlich dafür stehst, irgendwie wie man so als Altenpfleger vielleicht auch ein bisschen ausgenutzt wird, ne? Ich bin ja immer, fall dann in so eine Papa-Rolle rein, dass ich immer denke, oh, der arme André, und lässt sich da so ein bisschen ausnutzen. Aber du hast da ja, das ist ja nicht so, dass du nicht ein klares Ziel vor Augen hast und einen richtigen Karriereweg anstrebst. Das erzählst du mir ja zumindest, wenn wir unter 4 Augen reden. Von daher, André, erzähl doch mal, wie läuft's im Pflegerbusiness? Hast du das Gefühl, ausgenutzt zu werden? Wie sieht's bei dir persönlich aus? Erzähl mal so ein bisschen.
Also erstmal, ich arbeite weiterhin als Altenpfleger und mache das tatsächlich, auch wenn das viele mal nicht glauben, tatsächlich immer noch sehr, sehr gerne. Aber Pflege entwickelt sich Thema politisch natürlich in eine komplett falsche Richtung. Und man merkt halt, gerade auf dem Dorf würde ich behaupten, mein Pflegeheim ist ja nun mal ein dörfliches, merkt man den Pflegenotstand natürlich noch mal mehr als in der Großstadt, würde ich jetzt einfach mal die steile These auftragen. Es ist einfach so, du bekommst wenig neues Personal. Das Personal, was da ist, würde ich behaupten, hat maximal eine 50-50-Quote zu gutem Personal und Personal, was du am Ende des Tages ehrlicherweise, glaube ich, nur durchschleppst. Ich glaube, das ist auch was jeder, der in der Pflege arbeitet, unterschreiben würde. Und ja, ausnutzen. Ich glaube, wer in diesem Beruf arbeitet, neigt dazu, leider ein zu großes Herz zu haben. Natürlich gibt es auch die konsequent zu allem Nein sagen. Da glaube ich trotzdem aber auch, dass viele davon auch welche sind, die den Job, warum auch immer, das Geld deswegen machen, weil ich bleib dabei, also reich wirst du mit dem Job nicht. Schlecht verdienen ehrlicherweise auch nicht mehr. Aber ja, es ist schon so, dass wenn du gefragt wirst und dann Ne, manche Leute wissen ja auch, was sie sagen müssen, damit man möglichst schlechtes Gewissen hat, wenn man denn doch mal Nein sagen muss. Ja, es ist
Machst du eigentlich immer noch zwei Jobs nebenbei noch irgendwie in dem Restaurant?
Genau, ich arbeite weiter beim Brasilianer nebenbei. Muss mir das auch ehrlicherweise beibehalten. Nicht des Geldes wegen, sondern ich brauche einfach
einen Ausgleich.
Was mein Kopf frei macht von schlimmen Arbeitstagen. Und das Gute ist, da kann ich mir meine Arbeitszeit ja ehrlicherweise komplett frei einteilen. Da bin ich ja nicht fest eingeplant, sondern gebe am Anfang der Woche durch, ob ich arbeiten möchte oder nicht. Natürlich mit dem Wunsch, ey, ein paar Mal solltest du dich aber schon eintragen für Dienste bei uns. Aber ja, es ist einfach trotzdem guter Ausgleich zum Pflegealltag, einfach weil ich da im Restaurant nicht dieses zwanghafte empathisch sein muss, so nenne ich es meistens, weil natürlich, wenn ihr ein Bewohner oder eine Bewohnerin die traurige Lebensgeschichte zu ihrer Krankheit erzählt, kannst du nicht sagen, ja, okay, Marianne will ich jetzt aber nicht hören, weil ich habe auch Probleme, sondern da zeigst du logischerweise gewisses Mitgefühl und versuchst sie natürlich abzulenken davon, aber das saugt halt diese eigene Batterie denn irgendwann extrem auf. Also, wenn du den ganzen Alltag nur von Tod, Sterben, schwersten Krankheiten etc. hörst, das macht schon was mit einem. Und ich glaube, hätte ich da nicht diese Ausgleiche, dann würde mich dieser Job auch irgendwann richtig brechen. Und ich habe damit, glaube ich, jetzt einen ganz guten Weg gefunden, wie ich Spaß am Job habe, aber auch meinen Kopf frei bekomme. Und ja, also es gibt bestimmt Phasen, da kann man mich ganz gut ausnutzen für gewisse Dienste, weil du eben sagtest, wie sieht es karrieremäßig aus? Also ich bin jetzt mittlerweile Wohnbereichsleitung und stellvertretende Pflegedienstleitung, also die dritthöchste Stelle, die man zumindest bei uns im Heim haben kann. Heißt, ich will ja auch ein gewisses Vorangehen aufzeigen, ein bisschen dieses Vorangehen im Team auch vorleben, so ein bisschen. Ich habe mir, glaube ich, selbst auf die Fahne geschrieben, dass ich so das Team, was ich jetzt gerade da habe, dass ich das möglichst so haben möchte, dass so ein bisschen so jeder ist für den anderen da. Wenn es einmal schlecht geht, dann muss es eine Art Selbstverständlichkeit sein, dass man denn trotzdem aushilft. Und jeder ist mal krank. Manche sind vielleicht auch mal öfters krank als der andere. Und manchmal kann man es bestimmt auch ein bisschen voraussehen, wann jemand krank ist. Und trotzdem möchte ich ein bisschen weg davon, von diesem ganzen Vorverurteilen. Und im besten Fall, lasst uns trotzdem einfach gegenseitig unterstützen, weil am Ende des Tages sage ich immer, es hilft nichts, wenn sich jetzt beispielsweise eine Kollegin oder ein Kollege krank meldet, dass ich den ganzen Tag schlechte Laune habe, weil davon meldet er sich auch nicht wieder gesund. Also es bringt ja am Ende des Tages nichts. Heißt, man muss immer gucken, dass man trotzdem das Bestmögliche draus macht. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich versuche, so eine Einstellung auch an den Tag zu legen. Gelingt mir bestimmt nicht immer. Auch ich bin Mensch, der auch mal schlechte Tage hat. Aber ja, es geht jetzt dazu, dass ich jetzt ein paar Fortbildungen ab August mache, um wirklich auch Pflegedienstleitung werden zu können. Und das ist so der nächste, ich würde sagen, 4-5-Jahresplan, dass ich denn im besten Fall in 5 Jahren auf dem Bürostuhl hauptsächlich sitze, vielleicht noch ein bisschen in der Pflege arbeite, aber weg vom Bewohner hin zur Administration und etc. Genau, so der aktuelle Stand bei mir, würde ich sagen.
Stark. Das klingt ja alles richtig gut. Hast du noch eine Frage dazu, Dennis? Sonst würde ich weiterziehen thematisch.
Wie alt bist du eigentlich nochmal, Pape?
Nur, dass ich das so einordnen kann. 31.
Da finde ich, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Zeitplan, der auch sich vollkommen deckt. Stark gemacht.
Ja, also man ist momentan, glaube ich, so ein bisschen, also vielleicht ist es auch nur mein Laienwissen, was mich da so ein bisschen nervt, aber man hat halt so ein bisschen das Gefühl, man ist gerade von der Politik, gerade was die Pflege angeht, einfach, also es wird ja nur verarscht sozusagen. Also keine Ahnung, Leute, die nie was mit dem Gesundheitswesen zu tun haben, entscheiden über Themen, die im Gesundheitswesen sind, regt mich schon jahrelang auf. Ich habe damals ganz kurz Hoffnung gehabt, als Karl Lauterbach Gesundheitsminister wurde, nur um zu bemerken, dass das auch eine Vollpfeife ist. aber keine Ahnung, also nur als Beispiel, es sind gerade Pflegesatzverhandlungen, sprich es wird besprochen, dass, also ich werde nach Tarif bezahlt, nach öffentlichem Tarif, das heißt theoretisch jeder könnte mein Gehalt einsehen. Und letztendlich, damit ich mehr Gehalt bekomme, und das finde ich nach wie vor, es ist so krass, dass mich das traurig macht, weil am Ende geht es ja um Geld, was ich verdiene, aber Am Ende wird einfach nur diskutiert, okay, wie teuer darf oder wird jetzt ein Pflegeplatz, damit das Personal höher bezahlt werden kann. Das heißt, mein Lohn ist davon abhängig, dass eine arme alte Socke, die eh im Altenheim landen muss, noch mehr Geld bezahlen muss, um überhaupt im Heim zu sein. Und das finde ich krass, wie wenig Unterstützung da aus der Politik kommt. Also jede meiner Gehaltserhöhungen heißt automatisch, Menschen müssen mehr Geld für einen Heimplatz bezahlen. Und das finde ich, da die eh teuer genug sind, finde ich das heftig. Weil ich glaube, wir steuern gerade in eine ganz, ganz ungesunde Richtung, damit Leute sich das überhaupt irgendwann noch mal leisten können, ins Heim gehen zu können und geschweige denn zu müssen. Aktuell ist es ja so, gerade hier auf dem Dorf, jeder muss seinen Hof irgendwie verkaufen und hoffen, dass es für genug Jahre hält. Die meisten hoffen ja, dass sie rechtzeitig abnippeln, damit die Kinder noch ein bisschen was von dem Geld haben, wenn sie ein Haus verkaufen müssen. Und das finde ich ganz traurig, ehrlicherweise.
Ja. Ja.
Also Leute, die sich jahrelang was erbaut haben, sobald die im Heim sind, müssen die im Prinzip ihr Hab und Gut verkaufen, damit sie sich diese Plätze überhaupt leisten können. Und sobald das Geld aufgebraucht ist, geht es halt an die nächsten Blutsverwandten. Ja, dann müssen die halt für die Heimplätze weiterzahlen. Und das ist, finde ich, rein als Laie, also ich bin natürlich nicht extrem tief in der Politik drin, aber ich finde es einfach, das macht mich teilweise richtig traurig, dass ich weiß, yo, ich freue mich jetzt über, keine Ahnung, 50 Euro mehr im Monat und weiß aber, dass es letztendlich einen Menschen hier gerade wahrscheinlich 350 Euro mehr kostet im Monat, um von mir gepflegt zu werden. Und das finde ich brutal, ehrlicherweise. Das macht manchmal dann doch keinen Spaß.
Das ist ein schöner Einblick, den du uns hier gewährst. Das ist mir alles natürlich nicht bewusst. Aber ich kann nur sagen, in der Bildung als Lehrer ist es ja ähnlich. Ich meine, wir verdienen natürlich sehr, sehr gut, keine Frage. Aber auch da, auch wir haben oft das Gefühl, irgendwie alleingelassen zu werden. Und auch da wird nur verwaltet und gerechnet, wie man das irgendwie am billigsten über die Bühne kriegt. Also von daher gibt es da, glaube ich, viele Bereiche, die sehr, sehr unzufrieden sind. Aber der Pflegebereich ist ja unfassbar wichtig. Und da ist es wohl am dringendsten, hat man das Gefühl, zumindest was man so hört, was du ja auch irgendwie beschreibst.
Ja, genau. Und also weiß nicht, wir haben jetzt, warum auch immer, wurde das Ausbildungssystem vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren geändert. Das heißt, es können keine Menschen mehr sagen, ah, ich möchte gerne ins Altenheim, ich möchte eine reine Altenpflegeausbildung machen. Also ich war der letzte Jahrgang, der das gemacht hat, sondern du lernst jetzt in einer generalistischen Ausbildung, wirst du examinierter Pflegefachmann, Pflegefachfrau. Das Problem an dieser Ausbildung ist, dass du eigentlich überqualifiziert bist für den Altenpflegebereich, weil du hauptsächlich in Krankenhäusern arbeitest und somit die Bewerbungsrate so runtergegangen ist, was Altenheime angeht, dass ich es einfach per se nicht verstehe, weil die Leute, die sich dann wiederum im Altenheim anmelden, denn erstmal so ein richtig geiles Brett vor den Kopf gezimmert bekommen, weil das Arbeiten in einem Altenheim natürlich ein komplett anderes ist als in einem Krankenhaus. Und die haben maximal, ich glaube, 2 Kurzeinsätze während der Ausbildung in Altenheim. Und wenn sie sich denn im letzten Jahr dazu entscheiden, dass sie ins Altenheim gehen möchten, dann haben sie tatsächlich das letzte Jahr noch. Aber überhaupt jemanden für die Altenpflege oder Altenheime zu gewinnen, ist so schwer geworden. Und ich begreif's nicht, weil ja, die meisten Leute werden jetzt ins Krankenhaus gehen, die Altenpflege und die Altenheime werden immer mehr Probleme haben, neues Personal zu bekommen. Ja, und dann wird's so darauf hinauslaufen, dass du halt dann ja irgendwann hoffen musst, dass Mitbürger mit Migrationshintergrund oder Leute, die einwandern wollen oder sonst was, Asyl beantragt haben, mit dem Job denn da arbeiten. Ich meine, wir haben ganz tolle Mitarbeiter, die genau diesen Weg gegangen sind. Aber ich finde es natürlich trotzdem schade, dass das eigene Land so geschwächt im Bereich Pflege eigentlich aufgestellt ist. Also das macht mir halt zukunftstechnisch ein bisschen Sorge. Aber ja, ich versuche das Beste halt draus zu machen, ehrlicherweise.
Wow. Ja. Hast du dann nur Quereinsteiger also vom Prinzip her, die dann in dein Team reinkommen?
Nee, wir haben auch Leute, die, also wir haben letztens auch Bewerber gehabt, die sind jetzt 40 Jahre alt, haben halt in anderen Altenheimen gearbeitet. Aber das Witzige, gerade auf dem Dorf, und ich weiß nicht, ob das in Städten auch so ist, ich sag mal, wenn du dir einen Kreis vorstellst, in dem 6 Punkte sind, stellvertretend für 6 Altenheime, ist jemand, der jetzt meinetwegen Standort mein Wohnort ist und unzufrieden in seinem Heim ist. So, dann gibt es immer die, die immer denken, es wird irgendwann das perfekte Heim geben. Cut, kann ich jetzt schon mal vorausnehmen, wird es nicht geben. Du hast in jedem, bei jedem Arbeitsplatz, gerade im Pflegebereich, wirst du immer was haben, was dich stört. Sei es das Team, sei es das Geld, sei es die Bewohner, sei es
die Location.
Genau, irgendwas wird dich wahrscheinlich immer stören und du musst dich aber so ein bisschen damit committen, dass es überall irgendwas zum Stören geht. Und es ist hier auf dem Dorf einfach so geil, dass du dabei zugucken kannst. So, bei mir kündigt Mitarbeiterin X und wechselt im Kreis in das nächste Heim, was von ihrem Standort am dichtesten dran ist. Da bleibt sie aber auch nur ein Jahr, weil dann findet sie es auch scheiße, wechselt zum nächsten Standort, wieder einen Schritt weiter im Kreis. Irgendwann kommt bei uns wieder jemand an und sagt, ach Mensch, ich habe auch bei euch schon mal gearbeitet und ich würde gerne zurückkommen. Das ist ein krasses Phänomen und letztendlich wandern hier manche Mitarbeiter halt immer nur im Kreis oder so von ihrem zentralen Standort so sternförmig in andere Heime. Das heißt, wir haben auch Bewerbungsraten, die halt auf jeden Fall schon länger in der Pflege sind, aber keine Ahnung, gefühlt in der Vita, im Lebenslauf steht dann drin, da mal 2 Jahre gearbeitet, da mal 1 Jahr, vielleicht da mal 4 Jahre. Aber das sind so Leute, da weißt du im Prinzip, wenn die sich bewerben und du den Lebenslauf siehst, das sind keine Leute, die sich mit dem Heim identifizieren, sondern sobald die keinen Bock mehr haben oder irgendwas
so stört.
Ja, genau. Was manchmal gar nicht verkehrt ist, mal ne, raus aus dem gewohnten Umfeld. Aber rein an neuen Leuten, die praktisch die Ausbildung gerade neu abgeschlossen haben, haben wir jetzt, glaube ich, zwei, die sich seit 4 Jahren bei uns beworben haben.
Krass.
Und das wird tendenziell halt die gleiche Zahl bleiben, wenn nicht sogar schlechter. Und am Ende des Tages musst du denn ja auch noch Glück haben, dass das gute Mitarbeiter sind. Weil ja, wie in jedem Beruf wirst du auch Leute haben, die warum auch immer ein Examen geschafft haben, also beziehungsweise ihre Abschlussprüfung, da fragst du dich auch, ja, okay, wer hat denn die Noten gewürfelt, sobald die bei dir arbeiten? Das hast du wahrscheinlich in jedem Job, also ne, Steve wird das kennen, du wirst auch Lehrerkollegen haben, wo du sagst, Alter, okay, das sind echt krasse Lehrer und dann wirst du welche haben, da fährst du dir wahrscheinlich auch an den Kopf.
Ist bei in jedem Job so, wie du schon sagst.
Genau, ja. Und aber in der Pflege ist es halt noch mal anstrengender, weil du denn, also du hast denn automatisch doppelte Arbeit, wenn du von einem schlechten Kollegen Sachen nacharbeiten musst. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Ich kann nur sagen, letztendlich Pflege macht mir auf jeden Fall Spaß, vor allem in dem Umkreis, wie ich es hier gerade vorfinde, was mein Arbeitsplatz angeht. Ich weiß auch, dass es auch super stressige Tage gibt und auch Tage, wo ich mir denke, Alter, warum tue ich mir den Scheiß eigentlich an? Ich werde hier gerade dafür bezahlt, Scheiße vom Boden wegzuwischen, also ganz übertrieben jetzt gesagt, und sabbernde Leute irgendwie von A nach B schieben. Aber im Großen und Ganzen weiß ich einfach, dass ich es A nicht des Geldes wegen mache, sondern weil mir diese Menschen ganz, ganz viel Dankbarkeit entgegenbringen. Und weil ich eh so ein Mensch bin, der, ich glaube, einfach ein krass ausgeprägtes Helfer-Syndrom hat und das da eigentlich ganz gut so abgeben kann, statt das in seinem Privatumfeld ausgenutzt zu werden.
Wenn ich dich fragen darf, also ohne, dass du dein Gehalt revealst, aber was verdient denn so ein ganz normaler Altenpfleger? Das dann
also eher, ich glaube, ein Examinierter, also mit Fachausbildung und er geht in ein neues Heim und bekommt wirklich Startgehalt. Ich glaube, da bist du bei 2,5 brutto plus so. Allerdings Schicht zu lang. Also ich habe noch nie ein Geheimnis aus meinem Gehalt gemacht. Ich bekomme netto mit Schichtzulagen allerdings aktuell so zwischen 2,7, 2,9, je nachdem, wie viel Wochenendarbeit ich hatte und wie viel Schichtwechsel ich so hatte. Also ich kann mich über mein Gehalt ehrlicherweise nicht beschweren. Ich finde es dafür, dass ich in einem Heim arbeite, wo nur in Anführungsstrichen 64 Bewohner leben, finde ich 2,7 bis 2,9 monatlich ausgezahlt mehr als fair in Ordnung.
Ist gutes Gehalt?
Für die auf auch. Jeden Fall, ja.
Das nächste Essen, André, zahlst du, das sage ich dir nur. nach all den Jahren.
Nach all den Jahren. Also, und auch da wirst du ja immer wieder, also ganz oft kommt ja diese Frage, ja, also sau oft hörst du ja folgende These, oh, Pflege müsste eigentlich viel mehr verdienen. die, und ich frage immer, okay, aber was wäre denn ein faires Gehalt eurer Meinung nach? Und ich bleibe dabei, du kannst diesen Job, es gibt nicht die Definition von fair in diesem Job. Weil was ist da ein fairer Lohn? Wo, also ich finde, ich werde fair bezahlt. Ich würde es aber auch in Ordnung finden, wenn das Gehalt ein bisschen höher wäre, ohne auf die Kosten von den Bewohnern zu gehen.
Eher Lebensqualität, die du dann suchst, oder? Also, dass du sagst, okay, ich hätte lieber engagierteres Team, bessere Zustände, weniger
Bürokratie. Zum Beispiel.
Ne? Das meinst
ja,
du?
Genau, zum Beispiel. Dementsprechend, ja, Thema Gehalt immer ein bisschen schwierig, finde ich. Aber ich finde, da darf sich per se, kann man sich da meiner Meinung nach nicht beschweren.
Ich habe gedacht, das ist weniger, weil sich mal beschwert wird, aber ich finde, also 2,9 netto ist echt gutes Gehalt.
Wie gesagt, also da muss man halt sagen, da sind halt wirklich alle Schichtzulagen mit drin. Ne? Also ich glaube, wenn ich keine Wechselschichten und sowas hätte, dann wären es 2,6 ungefähr. Kommt immer auf die Monate auch drauf an, Feiertagszuschläge etc. Was, glaube ich, viele kritisieren, gerade im öffentlichen Tarif, ist die Lücke zwischen ungelernt und gelernt. Weil das ist tatsächlich nicht so hoch. Da ist man nicht so weit auseinander.
Okay.
Also ich glaube, eine ungelernte Kraft kriegt trotzdem, glaube ich, auch mit einer Vollzeitstelle, ich glaube, auch so 2,2 oder sowas. So, und dafür, dass derjenige halt keine 3 Jahre in der Schule gesessen hat. Also am Ende des Tages sage ich, faires Gehalt für jemanden, der in der Pflege arbeitet. Aber so diese Lücke von 200 bis 400 Euro, je nachdem, was für eine Ausbildung du halt gemacht hast, kann man meiner Meinung nach auch drüber streiten. Aber ja, wie gesagt, Gehaltspflege ist eh ein Thema für sich. Ich bin glücklich mit meinem Gehalt, kann ich echt so sagen. Würde natürlich nie abstreiten, nicht gerne auch ein bisschen mehr zu haben. Wie gesagt, nur eben nicht mit der Kompromisse, dass ich es geil finde, dass es auf Menschenkosten irgendwie basiert.
André, wie ist es gamingtechnisch bei dir? Hast du überhaupt noch Zeit zu zocken, wenn du irgendwie 2 Jobs machst und ja so viel Zeit und Energie da reinsteckst?
Ey, momentan ist echt richtig Flaute. Also mit Flaute meine ich wirklich kaum bis gar nicht. Allerdings, weil mir auch so ein bisschen das Spiel meiner Meinung nach fehlt. Mhm. Also ich habe mit meinen Brüdern ich glaube, vor allem Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres eine extreme Suchtphase gehabt, was 7 Days to Die anging. Also ich weiß nicht, wie viel 100 Stunden wir da mittlerweile reingesteckt haben. Aber da haben wir praktisch immer eine Karte zu dritt gespielt und haben uns da alles aufgebaut und haben da alle Zombies niedergemetzelt. Also ich habe da jetzt 515 Stunden drin, weil wir das einfach gesuchtet haben bis nach Mappen. Das gleiche habe ich mit EAFC, also ich spiele es auch kaum noch alleine, sondern auch mit meinen Brüdern viel. Den machen wir so einen Brüdertag und zocken dann da ein bisschen. Ich hatte eine Phase, wo ich Baldur's Gate 3 ja versucht habe, viel zu zocken. Bin davon aber, genau, extrem geiles Spiel, aber möchte man halt am liebsten auch gerne richtig Zeit investieren. Aber ja, auch selten geschafft, ehrlicherweise. Dementsprechend muss ich ganz ehrlich sein. Momentan Flaute. Richtige Flaute. Arg habe ich das hier, das Dino-Spiel, haben ich und einer meiner anderen Brüder auch einige 100 Stunden reingesteckt.
Okay, ist ja lame. Was mit FIFA?
Ja, wie gesagt, EFC spiele ich aktuell auch kaum solo alleine, wenn mit meinen Brüdern eine Karriere zusammen, dann daddeln wir da ab und zu mal. Aber ehrlicherweise leider Gottes, weil mir auch das Spiel irgendwie fehlt, wenig geworden.
Ja. Okay, dann kommt meine nächste Frage, André, wenn du jetzt hier so stur bist. Irgendwie, was ist die letzte Serie, die du geschaut hast und die dich überzeugt hat?
Okay, suchte ich und warte auch immer gespannt auf die nächste Folge und gucke ich mir auch im englischen Originalfassung denn an, ist The Rookie. Oh. Liebe ich. Geilste Serie auf diesem Planeten, meiner Meinung nach. Dann habe ich auf Amazon Prime, allerdings schon durchgeguckt, Lupin.
In Anime?
Nee, gar nicht auf Amazon Prime. Auf Netflix lief Lupin, die Realverfilmung.
Genau, ja, mit richtig beste Freude.
Ja, genau. Auch eine endgeile Serie. Warte, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was ich auf Amazon Prime geguckt habe. Axel Cross? Wie hieß es?
Nie von gehört, was ist.
Ist so eine. Wie beschreibt man die Serie am besten? Ist auch so ein bisschen Detective-mäßig. Warte, ich muss mal, wenn ich den Namen habe, den kann ich es euch sagen. Sie hieß nicht Alex, hieß sie Axel Cross?
Also noch nie was von gehört, André. Was erzählst du für eine Scheiße hier?
Doch. Aber vielleicht heißt sie auch nicht so. Fuck, wie heißt sie denn? Oh, das nervt mich gerade. One Piece habe ich letztens auf
die,
Netflix durchgesucht.
Die Anime oder die Realserie?
Realserie und bin jetzt bei, ich habe gesehen, auf Netflix packen sie ja jetzt auch wie heißt es?
Anime?
Ja, genau, packen sie ja die Anime, die Neuauflagen sozusagen davon laden sie ja hoch. Also jeden Arc laden sie gerade in HD hoch. Da bin ich noch nicht zugekommen, aber will ich noch reingucken. Es hieß übrigens wirklich Axel Cross. Ist ein Polizist und der wird gestalkt, ist so ein bisschen Psychothriller-mäßig. Aber auch eine sehr geile Serie auf Netflix, kann ich auch nur jedem empfehlen. Fallout habe ich letztens gesehen. Die erste Staffel allerdings nur auf Prime. Fand ich auch sehr gut. Und sonst. Nee, das sind, glaube ich, so die, die ich momentan gucke, beziehungsweise geguckt habe.
Wo wir bei Serien und Filme sind, ich habe hier mein Kinoticket schon liegen.
Oh, was wird geguckt?
Mandalorian und Grogu.
Mhm.
20.05., erster Tag, gleich fahre ich direkt nach der Schule hin und ziehe mir das rein. Und freue mich sehr drauf. Für mich natürlich das als riesen Mandalorian-Fan natürlich das Kino-Highlight des Jahres. Habe ich richtig Bock drauf. Und nicht nur, dass Maris mir immer ein Anime empfohlen hat, sondern auch eine Schülerin von mir hat mir den empfohlen. Und ich habe den jetzt gestern, weil ich irgendwie, weil ich den Berserk-Skin auf meinem Barb hatte und gedacht habe, es wird mal wieder Zeit, ein Anime zu gucken, habe ich angefangen mit Demon Slayer. Und ich bin ja eigentlich, ich bin ja nicht so ein großer Anime Fan eigentlich, aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Wirklich?
Richtig gut. Und ich werde es auf jeden Fall weitergucken. Also ich freue mich schon darauf, gleich nach dem Podcast mir weitere Folgen anzugucken. Also total mein Ding, total schön.
Wie weit bist du
noch drin? Ich bin noch in der ersten Staffel, ganz am Anfang. Ich habe vielleicht so 4-5 Folgen geguckt.
So viel habe ich auch geguckt. Und dann habe ich aufgehört.
Ich glaube, ich da sagen aber sau viele, dass das ein sauguter Einsteiger-Anime ist, ne?
Ja, vielleicht ist es deshalb für mich.
Perfekt. Das hat mich total gecreept und ich fand das mega seltsam, wie der seine Dämonenschwester hinter sich herträgt und die ganze Zeit so, die benimmt sich wie so ein subversiv geschlagenes Kind, das dazu gezwungen wird, möglichst kindlich zu sein. Das hatte so ganz weirden sexuellen Fetisch-Vibe für mich.
Wirklich?
Ja, ist kein Scherz, das hat mich total gecreept. Ich konnte das nicht gucken.
Krass.
Ich hab das versucht auszublenden, aber dann gibt's irgendwie so eine Szene, da krabbelt die dann auf allen Vieren wie so ein Wurm zu ihm hin und die Kameraarbeit sorgt genau dafür, dass du quasi nur den Hintern nach oben gestreckt siehst, wie die robbt. Und da war ich raus. Das war dann irgendwie so, nee, also das ist die Form von Weep-Fanservice, die ich nicht sehen kann.
Okay.
Also für mich, ne? Also ich verstehe, dass die Animation geil ist. Ich habe gehört, das soll auch eine ganz tolle Story sein. Ja. Ich komme damit nicht klar.
Okay. Ja, mir ist es gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich achte auf sowas nicht so. Ja, it is how it is.
It is how it is.
Dann, weil ich das letztens auch geguckt habe, hat einer von euch zufällig auf Netflix The Perfect Neighbor geguckt?
Nee.
Das ist eine Doku. Eine US-Doku, die fast vollständig aus Polizei-Bodycam-Sicht.
Mit der Karen nebenan, die ganze Zeit die Polizei ruft.
Yep. Und das fand, also kann ich jedem empfehlen. Er ist manchmal ein bisschen trocken,
aber saukrank, weil ich glaube, das ist das Paradebeispiel für, wie Amerika teilweise abläuft. wirklich geistesgestörte Doku mit einem ganz, ganz tragischen Ende. Aber halt in dauerhafter Bodycam gezeigt, heißt auch wirklich ungeschönt. Das war erschreckend und interessant zugleich, leider Gottes.
Und wackelig wahrscheinlich.
Wie bitte?
Mit Bodycam ein bisschen wackelig.
Nö, geht. Geht wirklich. Also, okay. Du brauchst da keine Angst über Motion Sickness haben. Okay. Und ich hab mir auf Netflix die Jagd nach Osama Bin Laden angeguckt. Auch krasse dreiteilige Doku.
Hast du schon geguckt, wie heißt denn der Film? Oscar-Gewinner, Amy Adams ist drin, James Gandolfini. Der Osama Bin Laden wird getötet Film. Zero Dark Thirty.
Nee, hab ich noch nicht. Also ich nicht.
Der ist jetzt 10 Jahre alt oder so. Der Film ist ultra sick.
Also, den hab ich jetzt auch noch nicht geguckt, aber.
Die machen dann am Ende, siehst du dann halt den Raid auf den Compound von Osama Bin Laden. Und wenn du das allererste Mal, also das ist natürlich dann überdramatisiert, ne? Aber dann guckt ein Terrorist halt quasi einmal so eine Treppe runter und der sieht einfach so gefühlt 17 grüne Augen.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, weil du siehst halt gar nichts. Das ist halt alles pitch black, ne? Die kommen auch wirklich ganz genau ausgerechnet zum dunkelsten Zeitpunkt der Nacht. Alles ist ausgeschaltet. Die sind so leise, wie sie können. Und dann kriegst du, wenn ihr mal so einen Marine getroffen habt im echten Leben oder halt so ein Green Beret und was weiß ich nicht, ne? Du siehst diese Männer und du weißt sofort, die wissen ganz genau, wie die dich umbringen.
Ja.
Die sind totale Tötungsmaschinen. Und das kommt in diesem Film so richtig rüber.
In der Doku wird aber genau das Gleiche auch. Und vor allem dieser ganze Einsatz ist ja eigentlich damals fast schon zum Scheitern verurteilt gewesen. Der erste Helikopter ist ja abgestürzt.
Genau.
Mit den ersten, die das Haus raiden sollten. Das heißt, da haben sie dann ja schon mal Lärm gemacht. Und dann ist ja nur noch ein ganz kleines Team überhaupt ins Haus reingekommen. Krasse Doku, Film werde ich mir merken. Werde ich bestimmt dann auch noch mal gucken. Momentan hänge ich eh in genau so in Sachen drin. Irgendwie finde ich das momentan alles spannend. Noch eine minimale Empfehlung meinerseits, Netflix, und dann habe ich auch, glaube ich, nichts mehr. Unbekannte Nummer, der Highschool Catfish, auch krasse Doku-Reihe, beziehungsweise, nee, es ist einteilig, aber eine krasse Doku über ein Teenie-Pärchen, was von einer unbekannten Nummer plötzlich gestalkt wird. Und da gibt's auch so heftige Plot-Twists. Das ist nämlich auch komplett mit hier Sekretariat, School-Camps und sowas festgehalten. Denn Bodycams aus den Interviews und sowas. Auch komplett kranke Ami-Scheiße. Und auch da ein Plot-Twist, wo ich so dachte, also auf welchem Planeten lebst du eigentlich?
Sehr gut.
Okay.
Heute habe ich mit LOL der 7. Staffel angefangen übrigens.
Ja, das habe ich mich gerade gefragt. Vorhin habe ich das gesehen und habe mich nur gefragt, wer guckt das denn noch? Das sind ja immer wieder dieselben Leute und Bully hat jetzt auch irgendwie an Horst Schlemmer übergeben. Wer guckt das denn noch?
Also ich bin ehrlich, das ist so, das kann man gut nebenbei laufen lassen. Ich guck's schon gerne.
Okay.
Aber das sind halt auch so, ne, ich liebe halt Teddy Teclebran.
Jeder.
Für mich einer der geilsten deutschen Comedian. Jetzt wollte ich Max Giesinger sagen, wie heißt er denn? Max.
Ja, ich weiß, wen du meinst, der auch schon mal gewonnen hat, der Kinski so geil nachmacht, ne?
Ja, ja, genau. Ach, wie bekomme ich denn auf deinen scheiß Namen nicht?
Ja, fällt mir gerade auch nicht ein. Ja, aber jeder weiß, wen du meinst, garantiert. Deine Kinski- und Raab-Imitationen sind halt gottgleich.
Giermann, Max Giermann.
Ja, genau, wusste ich doch, hätte ich dir auch gleich sagen können.
Ja, weiß ich. Wollte ich auch gerade sagen.
Ja, Dennis, noch mal ganz kurz. Du bist wahrscheinlich aus Diablo 4 jetzt gerade raus, oder?
Ich habe alles gesehen. Ich habe alles gelegt, ne? Ich habe jeden Boss, ich habe alles gemacht auf T12. Ich bin in 135er Bits drin, warum sollte ich noch weitermachen?
Ja.
Und jetzt hier nebenbei mache ich gerade das letzte Achievement und kill einfach nur Bosse.
Okay.
Aber
Ja, ich habe ganz viele Builds ja probiert irgendwie und bin ja jetzt ganz glücklich bei meinem Hüpfbarbaren. Habe ich, glaube ich, schon erzählt, weiß ich nicht.
Ja, den und Ancient Summon.
Genau, und da gibt es unterschiedliche Varianten. Das heißt, ich habe so ein bisschen das probiert. Hatte heute das Glück, einen Undercity Key zu bekommen in lila. Mhm. Und da hatte ich bei einem Run irgendwie vier lila Items, genau. Das hat mich so ein bisschen gefreut. Ich spiele es immer noch ganz gerne. Es macht sehr viel Spaß, dieser Playstyle. Und ich bin auch noch nicht so ganz weit wie du. Ich schlag zwar alles, also ich habe zum Beispiel Mephisto auf 12 noch gar nicht probiert, weil der mich auf 10 so super angenervt hat. Das ist ein ätzender Encounter, finde ich. Der ist mir zu umfangreich. Da muss ich aufpassen und mein Gehirn einschalten und sowas.
Der ist auf jeden Fall besser als Lilith.
Lilith habe ich auch nur gemacht, habe ich einmal gemacht für die Saisonreise. Und zwar so, dass ich sie wirklich instant weggeballert habe. Weißt du, dass sie gar nicht in eine andere Phase kam. Ja, weil, also den Encounter habe ich früher schon so oft gemacht und ich hasse den immer, dieser Übergang zwischen diesen Phasen da, also wo du vom einen Stand auf den anderen hüpfen musst und ich immer irgendwie angekugelt wurde. Ganz schlimm. Aber ich bin jetzt auch wieder in so einer Phase, wo ich überlege, ähnlich wie es André gerade gesagt hat, es fehlt das eine Spiel. Ich kann jetzt entweder zu Torchlight zurückkehren und die sehr gelungene Season weiterspielen, habe ich aber auch nicht so Bock. Diablo wird jetzt bei mir auch in den nächsten Tagen zu Ende gehen, spätestens wenn ich die Saisonreise durch habe. Wo das auch keine große Motivation mehr ist irgendwie. Da gibt's auch nichts Spannendes mehr, was man irgendwie noch holen könnte von der Saisonreise. Und ja, was dann? Wieder Diablo 2? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Weil ich habe auch nichts, was mich momentan reizt, ganz ehrlich gesagt. Also ich habe viel Spaß, wenn Leo da ist, mit Pocopia. Das heißt, wir bauen und bauen. Das ist für mich das bessere Minecraft. Ein wahnsinnig gutes Spiel, für mich das Spiel des Jahres. Weil da so viel Liebe drin steckt. Ja, genau. Das ist halt so eine Mischung aus Pokémon und Minecraft. Das ist fantastisch. Es ist super umfangreich. Du kannst alles bauen. Es fördert massiv die Kreativität. Leo hat super Spaß darin, seine eigenen Häuser zu bauen. Du hast natürlich immer du kannst so vorgefertigte Häuser bauen. Leo baut immer seine eigenen Häuser. Ganz kreativ. Die Dächer sind gar nicht so einfach, ne, weil du verschiedene Kacheln brauchst. Musst immer überlegen, wie kriege ich das hin, dass das so ineinander greift. Also, und dann noch diese Pokémon-Liebe dazu, das ist ein wahnsinnig tolles Spiel. Und ja, ansonsten spielen wir Pokémon Go, das weiß jeder, wenn irgendein Event stattfindet, dann sind wir unterwegs. Das ist auch toll, aber das ist natürlich nichts, was mich jetzt so ausfüllt, ne? Das mache ich mit Leo und der hat viel Spaß daran und ich freue mich und spiele mit. Aber so das Kracherspiel, ich weiß, dass Bono momentan sehr intensiv den Football-Manager von Sega spielt. Aber Bono ist, was Fußball angeht, auch so ein krasser Nerd, was der ihm alles erzählt hat, was er taktisch dann umsetzt und die Leute kauft und verbessert und also ne, der fällt ja an sowas rein mit seinem Fußballsachverstand. Ich hatte gar keinen Bock drauf, weil es für mich viel zu umfangreich ist. Ne? Also wenn ich programmieren könnte, könnte ich jetzt mal versuchen, irgendwie mal Maris fragen, ob er mir dabei hilft, wäre so einen Fußballmanager zu machen wie früher, ne, der nicht so umfangreich ist. Kann nicht so schwer sein, sowas umzusetzen mit der AI, keine Ahnung. Da hatte ich Bock drauf, aber ansonsten, ey, ganz ehrlich, ich habe nichts, was mich reizt. Nichts.
Nee, ich wüsste auch gerade nicht so, was irgendwie demnächst raus. Also ich bekomme momentan nicht mal mit, ob irgendwie ein großes Spiel rauskommt. So.
Mixtape ist rausgekommen, das ist critically acclaimed, das ist wahrscheinlich nicht euer Ding. Das ist ein Spiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, über vier Freundinnen und deren Sommer. Das ist dann eher sowas wie The Walking Dead und so weiter. Das sieht aber phänomenal aus. Das werde ich mit meiner Frau durchspielen. Perfect Exile 2. Ich habe
das schon mal gehört.
Es hat 10 von 10 bei IGN bekommen. Und das passiert, oder IGN, das passiert ja nicht so oft. Was aber kein Qualitätsmerkmal sein soll, weil IGN ist auch immer noch IGN. Die sacken meistens. Dann Ende des Monats, da freue ich mich ja drauf, weil, um ganz kurz Diablo 4 noch zu recappen. Ich weiß jetzt schon, dass ich die nächsten Seasons wieder nicht spielen werde in Diablo 4, weil ich habe das.
Was schlau ist.
Ich habe jetzt alles gesehen. Ich verstehe diesen Endgame-Loop. Der Endgame-Loop ist aber, der ändert jetzt nichts daran, dass die Aktivitäten an sich trotzdem nicht so geil sind. Ne? Also,
ja.
Das ändert nichts daran. Dann habe ich mich heute Morgen gefragt, sag mal, die Klassen, die haben keine neuen Abilities bekommen, oder? Die alten?
Nö,
natürlich nicht. Nö. Ne? So, und dann hänge ich jetzt hier. Und dann wird jetzt quasi das dritte Jahr in Folge erwartet, dass ich dieselben Klassen spiele und es hat sich nichts geändert. Ich schwöre dir, nächste Season geht's wieder zurück zu Borrowed Power und es gibt wieder Vampiric Curses und du füllst wieder irgendein scheiß System aus, damit du für ganz kurze Zeit Damage triggerst. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das Addon ist immer noch besser. Ne? Ist besser als die anderen beiden Versionen von Diablo vorher. Aber mir reicht das nicht. Ne? Und ich habe wirklich diesmal mir keiner was geworfen. Ich habe alles gesehen, was es in diesem Spiel gibt. Und ich habe alles getan.
Es gibt halt einfach keine Langzeitmotivation. Ne? Also genau. Dieser Grind am Ende, der ist, ja, Blizzard hat es ja versucht, es immer weiter auszubremsen, damit du länger daran sitzt. Aber es ist halt einfach, ja, du fragst dich einfach sehr oft, warum? Warum mache ich das? Für was? Also, ich habe keine Motivation, ne? Also, deshalb suche ich mir auch immer ein Bild, der mir wirklich richtig Spaß macht, damit ich das noch ertragen kann. Weil, wie du schon sagst, irgendwie seit 2-3 Jahren irgendwie gefühlt macht man jede Season dasselbe. Und ich bin ja nun irgendwie ein Hardcore-Fan, was Diablo 4 angeht, habe jede Season gespielt, bis auf die letzte. Aber genau aus den von dir genannten Gründen konnte ich die letzte nicht mehr spielen und anfangs habe ich mich auch durch diese durchgequält. Ich weiß nicht, was die nächsten Seasons angeht. Also ich habe da große Zweifel, also was soll denn jetzt kommen, dass das Spiel interessanter wird auf lange Sicht? Also, und wenn, dann kommt's mit dem Add-on und nicht mit einer normalen Season. Also da wird nichts, da wird wieder, genau, wie du sagst, irgendwie eine Superkraft kommen, Vampiric Curse oder was weiß ich was. Und dann war's das. Ja.
Genau, da klinke ich mich aus. Und im Zuge dessen, und ich werde das jetzt nicht großartig thematisieren, aber ich freue mich natürlich auf den nächsten Path of Exile 2 Patch. Das ist der letzte Patch, bevor das Spiel dann Ende des Jahres full release. Das heißt, wir müssen diesen Patch ein halbes Jahr spielen. Aber der ist so umfangreich und der ist so gewaltig, das 90 Minuten Video, wo die erklären, was alles passiert, dass mir mein Kiefer ist mir fast rausgebrochen, so gefühlt. Und da fragst du dich, wie macht ihr das, ne? So, ja. Ihr seid nicht das größte Team der Welt, wie macht ihr das? Und dann kommt ja jetzt hinzu, Diablo 4 kann sich ja zum Beispiel auch nicht mal ankreiden, das ist jetzt auch wieder persönlich für mich, ne? Diablo 4 sieht nicht so gut aus wie Path of Exile 2. Also den Punkt hat Diablo auch verloren. Und ich finde, in PoE fühlt sich das Spielen besser an als in Diablo 4 zu diesem Zeitpunkt. Das hat Blizzard auch nicht mehr.
Sehe ich anders, aber ist ja egal. Also, ja, ich als jemand, der diese Action-RPGs liebt, irgendwie bin so ein bisschen verloren einfach gerade.
Also ich glaube, nee, ja. hol erstmal aus. Ich hab
ich finde das super, super schade, weil an sich beide Spiele haben so ihren Space, ne? Und jetzt hatte Diablo 4 gerade so eine Hochphase und wir waren alle relativ glücklich und jetzt ist es halt auch schon wieder vorbei. Und ich hätte super gerne die Möglichkeit, dass ich halt mich darauf freue, dass ich, was weiß ich, alle 3 Monate weiß ich, die nächsten 3-4 Wochen habe ich was, worauf, na, da kann ich mich abends drauf freuen, kannst nebenbei was anderes machen, chillst so ein bisschen im Discord, aber das wird jetzt hier auch wieder nicht passieren. Ist schade.
Ja. Ja, für mich auch, ne? Als Diablo-Lover.
Genau. Ja. Halt schade.
Also ich bin gerade nur noch mal so ein bisschen die Release-Daten durchgegangen, was dieses Jahr noch kommt. Und also ich glaube, das Spiel, auf was ich mich am meisten freuen werde, ist GTA 6. Ja. Ich glaube, das werde ich suchten, bis ich tot umfalle.
Was ist denn die Faszination daran? Also, ich habe ja GTA nie gespielt. Ich weiß, dass irgendwie diese RP-Sache irgendwie auf Twitch richtig groß ist.
Ja, aber
jeder sagt, ich freue mich auf GTA 6. Was ist denn so toll daran? Also ich habe diesen Hype nie nachvollziehen können.
Ich glaube, GTA ist eins der Spiele, was so viel richtig gemacht hat. Von, dass du das Storytelling fand ich in GTA 5 halt brillant. Geile Story zum Spielen, ehrlicherweise. Eine Vielfalt an Missionen. Also ich meine, da gab es auch GTA-Teile, wo ich zumindest dachte, okay, alles klar, ich mach den gleichen Scheiß jetzt das 400. Mal. Aber so jede Story-Mission hatte irgendwie so eine eigene Dynamik irgendwie. Deswegen hat es auch Bock gemacht, die Storys dann irgendwie zu spielen oder die Mission. Ich habe mich da so extrem in diese Welt einfach irgendwann verloren, weil ich konnte da immer wieder neue Sachen entdecken. Denn der Online-Modus hat mal Spaß gemacht, war tatsächlich auch nie meins, denn also dieses RP-Ding check ich eh nie, das ist mir dann immer einer zu drüber, aber kann ich schon verstehen, warum das Leuten auch Spaß macht. Und ich bin einfach extrem gehypt auf, wie diese neue Welt aussehen wird und wie die Charaktere funktionieren. Ich habe da einfach massiv Bock drauf, ehrlicherweise.
Du auch, Dennis?
Ich muss das auch noch vielleicht so sehen. GTA hat auch eine gewisse Legacy, dadurch, dass die quasi wie Manhunt, Doom, Quake, ne, nicht ins verboten, ne? Du wächst damit auf und dann willst du wissen, was das eigentlich ist. Dann ist es das Spiel, das den Sprung zu Third Person mit GTA 3 quasi erzwungen hat und dann die Blaupause dafür gelegt hat. Mit GTA 4 kommt dann eine der besten Stories in der Reihe. Wahrscheinlich, ich finde die besser als die aus GTA 5. Die Story von Niko Bellic ist besser, meiner Meinung nach.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Und dann kommt GTA 5 und das perfektioniert so ein bisschen diesen Sarkasmus, mit dem die Welt betrachten. Es ist ja auch eine sarkastischer Take darauf, wie die Welt ist und die Gesellschaft. Viel Persiflage und so. Das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Der GTA-RP-Modus wird wahrscheinlich nicht in GTA 6 mitkommen. Aber die große Frage ist ja auch, wie wird das Ding monetarisiert werden? Bei einem Marketing-Budget von, lass mich lügen, ich glaube mittlerweile 2 Milliarden Dollar sind jetzt angesetzt. Das wird das größte Entertainment-Produkt, das jemals released wurde. Wenn du von einem durchschnittlichen Return on Invest, den so ein Investor sehen will, ausgeht, dann kannst du davon, dass die dieses Jahr damit irgendwie 5, 6, 7, 8, 9, 10 Milliarden machen wollen.
Mhm. Ja, und wie? Nur mit Verkäufen alleine geht das ja nicht.
Mit Verkäufen alleine wird das nicht gehen, außer du setzt den Preis sehr, sehr hoch an.
Es wird also der wird bei 80 Euro steht jetzt, glaube ich, ungefähr, also was jetzt soll feststehen, aber deutscher Markt soll wohl so 70 bis 80 Euro released werden.
Was die meisten Leute vermuten, ist, dass durch den Success der Shark Cards, das ist dieses Ingame-Währung in GTA 5, dass du quasi vielleicht schon Anfänge für ein Online-Play in GTA 6 hast und dass du da direkt Geld drin hast. Dann gab es mal die Vermutung, dass es wie eine In-Game-Currency gibt, die Realwelt-Value hat, die dann Rockstar gegen auszahlt und dass das getradet wird. Also das wird In-Game irgendwie monetarisiert werden und was weiß ich nicht, ne? Wird ein mega spannendes Projekt einfach. Aber spielen werde ich es wahrscheinlich nicht direkt, weil ich es nicht auf der Konsole spielen möchte.
Okay. Ich kenne mich, Kaufbitch, das Ding wird, sobald ich es kaufen kann, kaufe ich es mir.
Ja, es kann gut sein, also wenn ich es geschenkt bekomme oder so, werde ich es natürlich spielen.
Du bist ja nett.
Also Rockstar, falls ihr das hier hört. Wenn ihr meine Meinung habt.
Würde ich mich auch anmelden.
Ja, so.
Könnt ihr mir nachträglich zum Geburtstag schenken.
So. Es wird ein großes Ding werden, ne?
Ja, glaube ich auch. Ich sag, das wird das Spiel. Also so oder so, der Hype dafür ist schon viel, viel, viel zu groß. Eigentlich ist jetzt schon fast das Problem, dass das Spiel eher enttäuschen könnte, weil der Hype so riesig ist.
Ja, ne? Und ansonsten hast du dieses Jahr auch noch den angeblichen Witcher 3 DLC nach 11 Jahren nach Spielrelease. Dann haben wir Pragmata kam ja dieses Jahr schon raus. Das ist unglaublich beliebt und wird bei ganz vielen Leuten gesetzt. Resident Evil kam dieses Jahr ein neuer Titel raus. Der war auch sehr, sehr gut. Es gibt schon viele gute Spiele, die dieses Jahr rauskommen. Es gibt bestimmt noch ein paar mehr, die kommen. Ich persönlich sehe mich ja immer ein bisschen mehr im Indie-Bereich meistens. Einfach, weil ich gerne kreative Spiele möchte. Mit einer klaren Vision, beziehungsweise mit mehr als Bare Minimum. Und das kriege ich halt von den AAA-Publishern fast gar nicht mehr. Ich habe jetzt Replaced durchgespielt. Das kann ich empfehlen. Das hat echt viel Spaß gemacht. Da spielst du eine AI, die einen Körper einnimmt. Ist sehr, sehr cool.
Okay. Ja, für mich mal wieder nichts dabei. Ich muss wieder sehen. Vielleicht guck ich mal wieder bei WoW rein, wer weiß.
Cool. Ich warte ehrlicherweise aber auch noch auf irgendeinen richtig geilen Ego-Shooter. Irgendwas, was mich da vielleicht mal wieder catcht.
Ja, da ist natürlich der Markt sehr, sehr dicht und da ist auch schwer, das Rad neu zu erfinden, ne, weil es da alles schon
gibt. Ja, ehrlicherweise schon. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass ein James-Bond-Spiel neues rauskommen soll.
Ja, wenn du es kaufst, kaufst bitte über meinen Blog. Was habe ich nämlich da verlinkt?
Das ist so wie Hitman, ne? Das ist von den Hitman-Machern von IO.
Ah, okay.
Muss ich mal angucken, wenn du das Spiel siehst, siehst du auch direkt, dass das Hitman ist.
Ja.
Ich habe gerade ein Mythic-Seal gefunden, Steve.
Ja, geil.
Es hat aber nur 5 Sockel, was soll ich mit dem Mist? Wieso gibt's ein Mythics? Das hat 5 Sockel nur. Was soll ich denn damit?
Ja, das ist natürlich Quatsch.
Das ist mega Quatsch.
Ich hab das mit 6, aber okay.
Du hast ein Mythic-Seal mit 6?
Ja.
Boah, bist du reich.
Ja, das habe ich ganz am Anfang beim Leveln gefunden, ehrlich gesagt, den einen. Den gebe ich immer von Charakter zu Charakter weiter. Gut, ich würde sagen, wir sind durch für heute, ihr Lieben. Ansonsten müssen noch wichtige Entscheidungen getroffen werden, nämlich irgendwie, wir haben schon im Vorfeld darüber diskutiert, ich weiß noch nicht, ob ich mir das Panini-WM-Album kaufen soll. Leo wird sicherlich freuen. Dann sammeln wir halt dual, ne? Das Ferrero-Ding und das Panini. Ich habe auch heute mit Bono einen Piloten aufgenommen, oder ein Pilot, sagt man ja, für einen potenziellen WM-Podcast. Wir haben einen tollen Namen dafür, nämlich Two Girls, One World Cup. Das finde ich einen grandiosen Namen für einen Fußball-Podcast. Und wir haben einfach mal so ein bisschen geredet. Ihr wisst ja, Bono ist die Randdatenbank in Sachen Fußball. Und wir wollen mal gucken, wie das ankommt. Und wenn das gut ankommt und ihr sagt, oh, das finden wir super, dann machen wir das öfter. Wir haben versucht, uns ein bisschen von der Konkurrenz abzusetzen, indem wir ja irgendwie ein bisschen genauer hinschauen werden und auch taktisch so ins Detail gehen, was Bono natürlich sehr, sehr gut kann, haben wir hier schon erlebt. Mal gucken, vielleicht habt ihr Lust. Ich weiß noch nicht, heute ist Donnerstag. Ob ich den morgen oder Samstag rausbringe. Vielleicht ist er sogar schon vorm Herrenspielzimmer rausgekommen. Also hört auf jeden Fall mal rein. Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen? Seid ihr eingeschlafen?
Ich überlege.
Ich wüsste nicht.
Nö.
Gut.
Ich glaube nicht.
Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute, ihr Lieben. Wir haben noch keinen Gast für nächste Woche. Mal gucken, wen wir da herankarren werden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, den guten alten André mal wieder zu hören. Ne? Ist ja immer so ein bisschen wie nach Hause kommen. Und ansonsten würde ich sagen, nächste Woche in alter Frische. Danke fürs Reinhören und macht's gut. Ciao, ciao.
Tschö. Tschüss.